ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Labour wird hier gewinnen, weil es als das kleinste Übel wahrgenommen wird, aber nicht, weil man sagt, das ist die Politik, die das Land voranbringt, den vertraue ich.
Willkommen zum Podcast aus dem Haus am Mitford Place. Neben mir im Studio sitzt Gabi Biesinger.
Hallo.
Ich bin Franziska Hoppen und zugeschaltet aus der Hafenstadt Grimsby aus einem Parkplatz ist Christoph Prössel.
Ja, hallo.
Christoph, wir sind schon ganz gespannt. Du bist nämlich diese Woche unterwegs gewesen in einem Wahlkreis im Nordosten Englands an der Küste in Great Grimsby. Und Great Grimsby ist ehemalige Redwall, aktuell noch Blue Wall, demnächst wahrscheinlich wieder Red Wall. Also die Briten sprechen im Wahlkampf sehr viel von blauen und roten Mauern. Erklär uns doch mal am Beispiel Grimsby, was heißt das eigentlich?
Ja, das, wir sind hierher gefahren, weil wir uns ausgerechnet haben und die Vorhersagen ja auch in die Richtung gehen, dass das hier wieder Labour-Sitz werden könnte, was es über Jahrzehnte hinweg war. Und das finden wir deswegen so interessant, weil das ja ein bisschen zeigt den Stimmungsumschwung im ganzen Land. Und das ist hier so eine Region, wo vieles auch nicht so richtig dolle läuft, wirtschaftlich so ein bisschen abgehangen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vergessen von der Politik in Westminster. Und deswegen waren eben auch die beiden Spitzenkandidaten Rishi Sunak und Keir Starmer zu einem Duell, zu einem Fernsehduell von Sky News hier in dieser Stadt in Grimsby. Und das hat uns eben den Anlass gegeben zu sagen, Mensch, dann fahren wir doch da mal hin, drehen hier und vor allem sprechen mit den Menschen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, was empfinden die denn jetzt? Haben die Nase voll von den Konservativen? Wählen die jetzt mit großer Freude Labour? Change, sagt Keir Starmer ja immer, ist das das Gefühl, was hier auch angekommen ist? Und ich muss sagen, ja, ziemlich viele bemerkenswerte Eindrücke, wie immer, wenn man als Journalist die Bubble verlässt, die Hauptstadt und aufs Land geht. Man lernt sehr viel.
Dann nimm uns doch einmal mit in diesen Ort. Was ist das für ein Ort? Und lass uns mal an den Anfang gehen. Also warum haben die dort denn immer traditionell Labour gewählt bis 2019?
Das ist eine Region, die total auf dem Fischfang gesetzt hat. Also das war hier eine große Industrie, das war hier ein großer Wirtschaftsbereich, großer Hafen, auch viel Schiffbau. Und deswegen war das traditionell immer Labour und haben die Menschen hier Labour gewählt. Und 2019 haben sich aber eben viele einfach auch nicht mehr repräsentiert gefühlt. Und ich glaube, diese Bindung hat auch nachgelassen, dass die Leute gemerkt haben, ich bin gar nicht mehr so Labour. Boris Johnson hat, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle gespielt, der auf einmal auch Themen angesprochen hat und vor allem in einer Art und Weise, wie viele sich eben angesprochen gefühlt haben. Und dann hat da auch ein bisschen der Brexit natürlich mit reingespielt. Hier oben haben sehr, sehr viele für den Brexit gestimmt, weil sie das Gefühl hatten, die Welt wird besser, wenn sie aus der Europäischen Union ausgetreten sind. Hatte auch ein bisschen mit Fischereipolitik zu tun, hatte sicherlich aber auch damit zu tun, dass man vielleicht Brüssel auch wahnsinnig weit weg fand. Und deswegen 2019 dieser Stimmungsumschwung. Ja, und dann haben, glaube ich, jetzt, das ist so meine Interpretation, viele gemerkt, das war vielleicht nicht alles perfekt, was da gekommen ist in der Zeit. Viele Skandale, viele Probleme mit den Konservativen, viel Unzufriedenheit, viel Frust. Und jetzt haben viele eben wieder ihre Meinung gewechselt, gehen zurück zu Labour. Aber was ich auch sehr interessant finde, ich glaube, sehr stark wird auch Reform UK. Weil ganz, ganz viele, mit denen wir hier gesprochen haben, gesagt haben, also Labour kann ich nicht trauen. Den Konservativen habe ich 2019 vertraut, auch nicht so dolle. Jetzt probieren wir was ganz anderes und das ist Reform UK.
Also es sind keine Konservativen im Herzen. Sie wählen auch Labour weniger aus Überzeugung als aus Verzweiflung. Was hast du denn so für spannende Protagonisten gefunden?
Also wir haben zum Beispiel mit Chris gesprochen. Der arbeitet im Hafen, der streicht Boote. Also die müssen ja wegen der Korrosion immer einen Außenanstrich bekommen und das ist sein Job. Und also klassisch, sage ich mal, Labour. Und der hat halt gesagt, Labour, den kann er nicht vertrauen. Deswegen wählt er auf jeden Fall Reform UK. Und für ihn ist halt auch so ein ganz wichtiges Thema Immigration. Und das habe ich immer wieder gehört, dass viele gesagt haben, wir haben den Brexit jetzt zwar bekommen, aber die wirklich wichtigen Punkte sind ja noch gar nicht umgesetzt. Und da ist Immigration, also dass man die Gewalt über die eigenen Grenzen zurückbekommt, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich fand das interessant, weil das ist ein bisschen wie so eine übergeordnete Erzählung, die man gerne annimmt. Also, dass da Leute ins eigene Land kommen, die einem irgendwas wegnehmen. Und das ist eigentlich, wenn ich so nachgefragt habe, auch total dubios. Also es wird nicht sehr konkret. Was nehmen die dir denn weg? Ja, ist es der Kindergarten oder Schulplatz für deine Kinder? Oder ist es vielleicht der Arbeitsplatz? Das bleibt eher im Diffusen, aber man sagt halt, keine Migration, Geld wird da ausgegeben für Dinge, die ich nicht sehe, die ich nicht möchte. Und deswegen ist dieses Thema nach wie vor so wichtig. Nicht erfüllt nach den Wahlen 2019, nicht erfüllt mit der Umsetzung des Brexit. Da muss noch dran gearbeitet werden. Das ist hier so einhellig die Meinung bei den Reform UK-Leuten. Und das hat auch Chris so ganz gut wiedergespiegelt.
Du hast jetzt Brexit gesagt und hast eben von der wahrgenommenen Problematik der Einwanderung gesprochen. Wird denn das Wort Brexit in den Gesprächen, die du da führst, wird das von den Leuten in den Mund genommen? Oder ist Einwanderung im Grunde entkoppelt vom Brexit? Weil ich habe diese Woche ja ein Stück gemacht, dass Brexit totgeschwiegen wird im Wahlkampf. Ja. Also es nützt weder Labour noch den Konservativen, Brexit zu bemühen oder offen zuzugeben, dass es da noch Baustellen gibt und wie man damit umgehen will. Wie gehen denn die Menschen damit um? Ist das bei denen im Kopf?
Ich habe das Gefühl, das ist ein Zwillingspaar. Also Brexit war, glaube ich, motiviert auch ein gutes Stück heraus aus dem Gefühl, da kommen zu viele Leute ins Vereinigte Königreich und das möchte ich nicht. Und das war ja auch damals die Werbekampagne 2016, dass auch die Angst geschürt worden ist, da wird dann irgendwann die Türkei beitreten, die werden dann alle ungehindert in das Vereinigte Königreich kommen können. Und ich glaube, dieser Zwillingsbruder, der wird jetzt noch stärker betont, ohne dass man über den Brexit redet, weil der ja irgendwie ein Stück weit geliefert worden ist. Aber das Gefühl ist eben da, das hat nichts daran geändert, dass nach wie vor illegale Migration stattfindet, so wie das hier von der Politik gelabelt wird. Also sprich, Leute über den Ärmelkanal kommen in kleinen Booten. Man muss ja dazu sagen, das sind verhältnismäßig kleine Zahlen. Migration übergeordnet, das sind ja ganz andere Zahlen. Aber da sind eben auch viele Leute dabei, die Großbritannien dringend braucht. NHS-MitarbeiterInnen, ja, da sind Krankenschwestern, da sind Ärzte, Ärztinnen. Also man braucht ja wahnsinnig viel Personal. Großbritannien ist darauf angewiesen. Aber im Vordergrund wird wahrgenommen, dass da sehr viele über den Ärmelkanal kommen und die werden wie eine dubiose Gefahr wahrgenommen und eigentlich nicht wie eine Problematik, wie ich es eher interpretieren würde angesichts der Zahlen. Damit könnte man eigentlich fertig werden, wenn man wollen würde.
Das ist ja eine totale Krux mit dem Brexit, weil natürlich sich in so vielen Lebensbereichen, die Leute als wichtig für ihre Wahlentscheidung anführen, der Brexit versteckt. Also die gestiegenen Preise bei den Lebensmitteln, die langen Schlangen im Gesundheitsdienst. Und ich hatte jetzt diese Woche hier einen Journalisten von der Financial Times, der eben ein Buch über den Brexit geschrieben hat. Und der hat das so beschrieben, dass er sagt, ja, da steht die Leute beim Zahnarzt und sagen, verdammt, ich kriege keinen Termin. Aber dann sagen sie nicht, das ist ja wegen Brexit. Und dann stehen sie im Supermarkt und sagen, verdammt teure Tomaten, verdammter Brexit. Das sagen sie eben nicht, sondern sie sehen nur hohe Preise, lange Schlangen. Und es ist total entkoppelt von dieser Entscheidung, die ja viele Leute in diesem Land getroffen haben vor einigen Jahren. Und man kann ja gar nicht an die Aufarbeitung gehen, wenn man nicht zur Kenntnis nimmt, dass das zu Problemen geführt hat.
Ja, das glaube ich auch. Und das kann ich total unterstreichen, was du sagst. Also ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, die haben gesagt, oder ich habe gefragt, was sind denn die Punkte, die dir wichtig sind? Auf was schaust du denn in den Wahlprogrammen? Und dann ist bei vielen, nicht bei allen, ne, aber bei vielen war schon Migration. Und dann kommt als zweites NHS. Und das ist genau der Punkt, was du beschreibst. Ja, weil man muss natürlich zum einen, das ist zumindest meine Interpretation, was ich aus den Interviews mit Experten oder mit vielen auch, was ich gelesen habe, ist das der Schluss, den ich gezogen habe, dass einfach Geld reingesteckt werden muss in den NHS. Im internationalen Vergleich steckt auch zu wenig Geld im Gesundheitssystem, wenn man eine bessere Gesundheitsvorsorge haben will. Aber du brauchst eben auch das Personal. Und das ist schon verrückt. Also, dass man zum einen einen sagt Migration nicht und dann aber auf der anderen Seite NHS-Problematik auch noch erkennt. Also es ist genau das, was du gerade beschrieben hast, was ich hier auch wieder wahrgenommen habe. Ganz interessant war, wir haben auch mit Gary gesprochen. Also Gary ist Metzger auf einem Markt und den fand ich deswegen so interessant, weil der hat zu mir gesagt, ja, 2016 hat er das erste Mal seit langem überhaupt wieder einen Zettel in eine Wahlurne gesteckt, als er für den Brexit gestimmt hat. Und er sagt, nö, alles super gelaufen. Fand ich ganz interessant, weil viel Fleisch wird ja auch aus der Europäischen Union importiert. Und da konnte er aber nicht sagen, dass er da irgendwie anders dasteht. Und er sagt auch so, die Geschäfte laufen auch insgesamt noch ganz gut für ihn. Also das war für mich auch mal interessant zu hören, war auch nochmal so der Reality-Check. Weil wir ja auch viel über den Brexit berichten.
Also die Erfahrung der Leute ist irgendwie entkoppelt von der Narrative, ist entkoppelt von den Wahlprogrammen. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen diesen massiven Vertrauensverlust, über den wir in den letzten Folgen ja auch schon immer wieder gesprochen haben. Ich habe mich diese Woche mit einer Studie beschäftigt, nach der 79% der Befragten unzufrieden mit der britischen Regierung sind. 58% der Befragten glauben, Politiker würden lügen, um weiterzukommen. Und besonders krass fand ich die Zahlen bei jungen Leuten, nämlich ein Fünftel der 18- bis 24-Jährigen sagen, sie werden wahrscheinlich gar nicht wählen. Und die Gründe dafür sind, bringt eh nichts, sie wissen nicht genug über die Parteien und den Politikern kann man eh nicht vertrauen. Und ich frage mich wirklich, wie, egal wer jetzt an die Macht kommt, es schaffen wird, das wieder aufzuholen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich genau der Punkt. Und wir sind eigentlich losgegangen in unserer Recherche mit der Idee, Labour hat hier verloren, jetzt sind die Tories in Ungnade gefallen, das müsste doch dann jetzt der Aufwind sein für Labour, einen neuen Kandidaten, eine Labour-Partei, die sich in den letzten Jahren, ich würde fast sagen, neu erfunden hat und einen Kandidaten, der alles versucht, Change in den Vordergrund zu stellen und eben auch glaubhaft wahrgenommen zu werden. Und ich habe den Eindruck, das funktioniert nicht. Die haben 2019 nicht mehr Labour gewählt in der Mehrheit. Damals ist ja dann die konservative Abgeordnete, hat die im Wahlkreis gewonnen. Jetzt wählt sie die Konservativen ab, aber das ist keine Herzensentscheidung für Labour, sondern wird einhergehen mit vielen Stimmen für Reform UK, was ich auch in weiten Teilen als Protest interpretiere. Und viele wählen natürlich auch strategisch. Ich habe auch gerade Callum getroffen, der ist 18, darf das erste Mal wählen. Und der hat gesagt, eigentlich würde er gerne Grün wählen, aber das ist ja sinnlos im Mehrheitswahlrecht. Also wählt er Labour, damit halt die Konservativen nicht mehr den Abgeordneten stellen hier in der Region. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen so. Labour wird hier gewinnen, weil es als das kleinste Übel wahrgenommen wird, aber nicht, weil man sagt, das ist die Politik, die das Land voranbringt, den vertraue ich und den Weg möchte ich mitgehen.
Also es heißt ja in diesem Wahlkampf von den Zeitungskommentatoren ja in den letzten Wochen schon, es ist so schrecklich langweilig eigentlich, wissen ja auch eh alle, wer gewinnt, es ist Labour, aber ich glaube, es wird noch richtig spannend, nämlich dann eben nach dem Wahlkampf. Christoph, vielen Dank, dass du uns berichtet hast aus Grimsby. Ich würde sagen, komm wieder gut rein nach London.
Danke.
Wir freuen uns, wenn du wieder da bist.
Alles genau, klar. Ich freue mich. Bis dann.
Tschüss. Also da waren jetzt ein paar Spratzer drin, aber so ist das, wenn man sich aus dem Auto aus dem Carpark zuschaltet. Wir haben es, glaube ich, trotzdem verstanden. Dann von der Politik zur Kultur, denn du warst, wie könnte es anders sein, auch in dieser Woche in einer Ausstellung.
Nicht nur in einer.
Nicht nur in einer. Guter Cliffhanger. Wir reden gleich auch noch über die zweite. Du warst in einer, die mich, glaube ich, ziemlich überfordert hätte, denn dort hängt sehr, sehr viel an den Wänden. Ich wäre da wahrscheinlich gar nicht mehr rausgekommen, um den Beitrag fertig zu schneiden. Du warst in der Summer Exhibition, der sogenannten Sommerausstellung in der Royal Academy. Die gibt es seit sage und schreibe 1769 in London. Gabi, was ist das für eine Ausstellung?
Ja, in diesem Jahr hängen da 1810 Werke an der Decke. Und das ist schon wirklich etwas overwhelming. Und natürlich hängen zum Teil auch Werke ganz, ganz oben. Und wenn das dann kleine Werke sind, dann kann man das eigentlich gar nicht richtig erkennen. Aber man kann eben alle Bilder, Werke, die dort angenommen worden sind, sich auch hochauflösend im Internet angucken. Also wenn man es dann genau wissen will, kann man sich es eben auch genau angucken. Und diese Sommerausstellung, die Summer Exhibition, ist eben, du hast es schon gesagt, wahnsinnig traditionell. Und das Tolle daran ist, dass da jeder sich bewerben kann, um da mitzumachen.
Also man muss kein Künstler sein, sondern ich kann was malen und mich bewerben.
Genau, man muss kein Künstler sein und jede Person kann 2 Werke einreichen. Und dann gibt es eine Jury, die diese 16.500 Werke, die da eingereicht werden, das ist die Obergrenze für die Einreichung, die hat man dann irgendwann mal gesetzt, weil man ja sonst gar nicht damit zurande käme. 7 Kuratorinnen und Kuratoren gucken sich eine Woche lang diese 16.500 Werke an.
Macht wie viele Sekunden pro Bild? Hast du es mal
Habe ich noch nicht ausgerechnet.
Kopfschmerzen auf jeden Fall.
Jedenfalls muss dann im Grunde dieses eine digitale Foto, was man einreicht, muss diese Jury sofort überzeugen, dass sie sagt, hopp oder top. Und dann wird eine Shortlist erstellt mit mehreren tausend Werken. Und diese Werke werden dann vorbeigebracht in der Royal Academy und persönlich in Augenschein genommen. Und dann wird aus diesen tausenden Werken eben am Ende in diesem Jahr 1810 Werke ausgewählt, die dann an die Wand gekommen sind.
Was war das Highlight für dich?
Also das Highlight für mich war in diesem Jahr, dass ich mit 2 Künstlerinnen gesprochen habe, die dort schon ausgestellt haben. Und die eine ist zum ersten Mal in diesem Jahr dabei gewesen und hat sich natürlich wahnsinnig gefreut, dass sie da jetzt an der Wand hängt. Doris Ernst heißt sie und sie macht abstrakte Kunst. Und das Werk von ihr, was da an die Wand kam, ist ein Drahtgeflecht, kann man sagen. Sie nimmt Kartons, Pappkartons, windet Draht drumherum und verbrennt dann die Pappkartons, sodass man dann wie einen Drahtkäfig hat, einen ganz kleinen Drahtkäfig, den sie dann in einen Rahmen packt und der dann eben auch an der Wand hängt. Und das war eben so schön mitzuerleben, was das für ein freudiges Ereignis ist. Also erstmal sich zu bewerben, dann immer zu warten auf die Rückmeldung, kommt da jetzt eine E-Mail, was steht da drin, dann akzeptiert zu werden und dann sein Werk dahin zu bringen. Und dann die nächste spannende Frage, wo hängt es denn? Ganz oben unter der Decke. Oder sie hat in diesem Fall Glück gehabt, es hängt so kurz unterhalb der Augenhöhe, also man läuft da schon drauf zu und kann es auch genau unter die Lupe nehmen.
Und da haben auch schon richtig große Künstler ausgestellt, beziehungsweise man kann auch richtig berühmt werden, wenn man dort hängt.
Ja, es ist immer eine Mischung eben zwischen diesen Werken, die jeder einreichen kann und das läuft auch, das habe ich eben noch vergessen zu sagen, anonym ab. Also diese Jury sieht nur das Ding und weiß nicht, ob das jetzt ein Gerhard Richter ist, der heimlich da mal was geschickt hat oder irgendjemand, der mal irgendwie schnell was gemacht hat oder eben auch ein Künstler, der auf einen Erfolg wartet. Und die Werke werden auch verkauft, also die meisten sind zum Verkauf angeboten. Das ist natürlich das eine, dass man damit ein bisschen Geld machen könnte und auch ein Teil davon geht natürlich an die Royal Academy, die sich durch diese Dinge auch finanziert. Aber das andere ist, und das hat mir die Doris Ernst eben auch geschildert, dass man hofft, dass jemand einen entdeckt und sagt, das finde ich eine interessante Art von Kunst. Gibt's denn da noch mehr von? Könnte ich das eventuell anfangen zu sammeln? Und das wäre natürlich so ein Schritt, wo man dann irgendwann an den Punkt kommen könnte, dann vielleicht von seiner Kunst zu leben. Das hat mir dann die Kuratorin der Ausstellung auch gesagt. Solche Fälle hat es durchaus gegeben, dass Künstlerinnen und Künstler dann durch die Summer Exhibition irgendwann so gefragt waren, dass sie das zu ihrem Hauptberuf gemacht haben.
Und da fand ich ja besonders spannend, aber ich weiß gar nicht, ob wir das laut sagen dürfen, weil es ist ein bisschen illegal. Dir hat eine Künstlerin verraten, wie sie denn ihre Kunst von einem Land ins andere transportiert, denn hier ist es ja seit dem Brexit ein bisschen schwierig geworden mit den Zollformalitäten.
Ja, ich habe eben noch mit einer zweiten deutschen Künstlerin gesprochen, die auch immer Ausstellungen organisiert in Norddeutschland mit einer Partnergalerie und es ist eben seit dem Brexit schier unmöglich geworden, Kunstwerke für Ausstellungen hin und her zu schicken, weil das so wahnsinnig viele Formalitäten nach sich zieht und man dann immer beschwören muss, dass das nicht verkauft wird und dann hat sie mir erzählt, dass sie zuletzt einen Trick angewandt hatte. Sie vermietet auch ein Zimmer in ihrem Haus als Airbnb und dann hatte sie den Gast, der da war, gebeten, noch das Kunstwerk mit nach Deutschland zu nehmen. Das heißt, da muss man dann jetzt aufpassen, wenn man Airbnb-Zimmer bucht, ob man dann nicht vielleicht Kunst transportieren muss.
Und dann dachtest du dir, das reicht jetzt noch nicht mit der Kultur. Wir müssen jetzt natürlich noch über die zweite Ausstellung reden. Die war im Victoria and Albert Museum. Und zwar Naomi in Fashion. Also es geht um das britische Supermodel Naomi Campbell, die erste schwarze Frau auf dem Cover der French Vogue und des Time Magazines. Und im Victoria and Albert Museum, da stellt ja auch nicht jeder aus. Also David Bowie, Frida Kahlo ist so die Kategorie. Was gibt's da jetzt von Naomi Campbell zu sehen?
Also es gibt natürlich wahnsinnig viele Kleider zu sehen und Naomi Campbell hat ja eine mittlerweile 40 Jahre dauernde Karriere als Model und man sieht eben Mode aus dieser Zeit. Also das ist schon, wenn man sich dafür interessiert, tolle Kleider, auch viel aus ihrer Privatsammlung. Sie hat mitgewirkt bei dieser Ausstellung, dann natürlich tolle Fotos und es ist alles wahnsinnig stylisch und schön und perfekt und ja, und das ist das erste Mal, dass ein Model tatsächlich in den Mittelpunkt einer Ausstellung gerückt wird, weil Victoria und Albert hat mir auch die Kuratorin erklärt, die haben oft schon Ausstellungen über Modeschöpfer gemacht oder über Fotografen, aber das Model ist halt noch nie so in den Fokus gerückt worden. Und dann haben sie gesagt, also wenn wir schon Model machen, dann muss es Naomi Campbell sein, weil sie einfach als schwarzes Model Geschichte geschrieben hat mit ihrem Erfolg.
Sie hat auch Geschichte geschrieben mit einem mit Diamanten besetzten Handy, das sie 2007 ihrer Haushaltshilfe an den Kopf geworfen hat. Geht die Ausstellung auch mit der düsteren Seite der Naomi Campbell um?
Well, es gibt in dem Zusammenhang mit der Ausstellung ja eine ganze Reihe von Interviews, hier auch gerade in Großbritannien. Und alle Interviewer weisen darauf hin, wie viel zu spät Naomi Campbell kam. Also das ist ihr Markenzeichen, sie kommt immer zu spät.
Nicht sehr englisch.
Das heißt, sie ist ein bisschen eine schwierige Persönlichkeit. Man weiß auch von Wutausbrüchen und da rein in diese Kategorie fällt natürlich auch dieser Handywurf. Und das merkt man in der Ausstellung. Man kommt eigentlich nicht wirklich nah an sie ran als Mensch. Also was vorgegeben wird, so hier lernen Sie Naomi Campbell kennen, das passiert nicht. Und was die dunkle Seite angeht, es gibt da eine, sage ich mal, verschämte Vitrine, die an einem so einem Durchgang liegt, wo man nicht unbedingt drauf zuläuft. Und da ist das Kleid ausgestellt, das silberglitzernde Dolce & Gabbana Kleid, das sie 2007 angezogen hat, als sie nämlich zu Sozialstunden verdonnert worden war, eben wegen dieses Handywurfs und immer viele Paparazzi vor der Tür warteten und sie dachte dann am letzten Tag, so, dann biete ich denen jetzt mal was.
Sah auch top aus.
Und ja, stimmt. Und da wird dann eben kurz beschrieben, sie hatte Probleme mit Abhängigkeit, Alkohol, Drogen und sagt aber heute, ich bin froh, dass ich sober bin, dass ich das hinter mir gelassen habe und ich bin nicht mehr so wie damals.
Ticketempfehlung?
Also wenn man dann da hingeht, ich würde ja eher in die Elton John Ausstellung gehen mit den Fotos, aber also wer Kleider und Mode liebt, der kann sich das ohne Zweifel angucken. Aber du warst ja auch unterwegs,
ja,
kommen wir ja
auch mal
von der Kunst mal zur Fauna und Flora.
Genau. Also der Juni ist der Monat der Rose. Und wir hatten eine Anfrage vom Bayerischen Rundfunk, macht uns doch mal ein schönes Rosenporträt. Und dann habe ich geguckt, wo kann man sich in London besonders gut Rosen angucken. Und natürlich war die Antwort im Botanischen Garten. Und das ist so ein Ort, wie ich mir den eigentlich in so einer Metropole gar nicht vorstellen könnte. 121 Hektar grün. Und um jetzt nicht den Fußballfeldervergleich machen zu müssen, der Botanische Garten in Deutschland, der größte in Berlin, ist 43 Hektar groß. Wirklich eine riesige grüne Oase in dieser Metropole. Der einzige Nachteil, es ist mitten in der Einflugschneise zu Heathrow. Also mein ganzes Material klang hinterher, als hätte ich auf dem Tarmac gestanden und nicht im Botanischen Garten. Und ich habe einen Protagonisten getroffen, wie ihn sich jeder Reporter erträumt. Einen 30-jährigen Typen, Young Horticulturalist of the Year, also hat auch noch einen Titel bekommen, Gärtner des Jahres. Und ich habe noch nie jemanden mit so viel Passion über Pflanzen reden hören. Und der ist mit mir durch seinen Wildrosengarten gelaufen. Es sieht ganz toll aus, Rosen aus aller Welt, nicht so wie die im Blumenstrauß, sondern wirklich ganz viele unterschiedliche Farben und gar nicht so symmetrisch und riesige Büsche. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn seine Lieblingsrose? Und wir blieben vor einem Baum stehen, so hätte ich es zumindest identifiziert. Und das war die Hakone-Rose, die wächst eigentlich nur in Japan und da auch nur am Fuße des Fuji-Berges. Aber zur letzten Jahrhundertwende gab es eine solche Rosenfaszination in England, dass die Gärtner um die Welt gereist sind und sich aus Japan einen Samen mitgenommen haben und den hier eingepflanzt haben. Und diese Rose wird dieses Jahr 97 Jahre alt. Also dieses Bäumchen, Rosenbäumchen hat schon sehr viel erlebt und auch offensichtlich kein Problem mit britischem Wetter. Und während wir da standen, brummte es um uns auch die ganze Zeit. Und besonders spannend fand ich, dass 150 Wissenschaftler beim Botanischen Garten arbeiten und sich mit Klimafolgen beschäftigen, mit Klimawandel und unter anderem erforschen, warum jetzt die ganzen Bienen so viel lieber auf die Wildrosen fliegen, statt auf die Kulturrosen, die ja eigentlich für die menschliche Nase viel besser riechen, um die dann vielleicht mal in der freien Wildbahn auch pflanzen zu können, diese Wildrosen, um gegen das Insektensterben vorzugehen.
Beschreib doch nochmal diese Wildrose. Was hat denn die für eine Farbe? Und sieht die jetzt so gerupft aus, wie ich mir die vorstelle? Oder sieht die auch schön rosig aus?
Die war schon fast so ein bisschen abgeblüht. Also stell dir einen knorrigen, verwunschenen Obstbaum vor. Roch auch eher nach Apfel als nach Rose. Und die hat oben auf den Ästchen so rosa, zartrosa Blüten, die ganz doll nach Apfel riechen. Und die kriegt dann auch im Herbst noch so Hagebutten, so ganz stachelige. Also mein Young Horticulturalist of the Year war total hin und weg. Und da habe ich dann auch gelernt, dass Rosen sich bis zu 10 Meter hoch ranken können. Da waren dann auch so wie Doppeldecker richtig riesige Büsche Rosen. Also so stellt man sich das verwunschene Dornröschenschloss vor. Es war schon schön. Und spannend war dann aber auch der Kulturrosengarten, in den wir dann weitergingen, weil dort lernte ich, dass der Rosenguru Nonplusultra natürlich ein Brite ist, David Austin aus Shropshire, der ab den 60er Jahren ungefähr 200 neue Rosenarten gezüchtet hat, die besonders toll riechen und besonders oft blühen. Und damit hat er den Gärtnern der Welt einen solchen Dienst getan, dass der Mann nicht nur, ich glaube, mehrere Ehrendoktorwürden bekommen hat, sondern auch Medaillen, Orden, einen britischen Verdienstorden. Ja, das war toll. Und überhaupt der Botanische Garten, spannender Ort, weil die größte Sammlung von Pflanzen an einem Ort weltweit, 17.000 Spezies.
Du hast das jetzt schön beschrieben mit den leckeren Rosen, aber wir hatten letzte Woche eben in Kew Gardens auch ein historisches Ereignis, das überhaupt nicht gut gerochen hat.
Und ich war so traurig, dass ich es verpasst habe. Aber in 2 Jahren ist es dann wieder soweit. Es ist die Titan Arum, ist der lateinische Name, hier wird sie Corpse Flower genannt, also Leichenpflanze, eine phallisch anmutende Pflanze, die alle 2 Jahre blüht. Und hier hat ein Besucher, es stehen nämlich 1000 Menschen Schlange, um sich diese Pflanze anzugucken, sehr schön beschrieben: I got a whiff of unwashed lavatory with strong undertones of something that went off at the back of the fridge. Also es riecht nach ungespültem Klo und etwas, das hinten im Kühlschrank schon eine Weile verschimmelt.
Lecker.
Lecker. In diesem Sinne, das war's wieder aus dem Haus am Midford Place. Sie können uns schreiben an podcast.london@ndr.de. Da freuen wir uns immer drüber. Und tschüss sagen
Gabi Biesinger
und Franziska Hoppen.
Tschüss. Tschüss.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt.
Sarah Wagenknecht. Kaum eine Politikerin polarisiert wie sie.
Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik.
MDR aktuell zeichnet ihren Lebensweg nach.
Man kann für Sarah Wagenknecht eine gute kurze Überschrift finden und das ist Trotz und Treue.
Kindheit, Aufstieg, neue Partei. Sarah Wagenknecht, der neue Podcast von MDR aktuell. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.